Menschen hören Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens.
Ich kriege Daumen hoch und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem EuerTV-Programm, das heute ganz im Zeichen des Insio Charge & Go CSCX steht, dem kleinsten maßgefertigten Immo-Gerät, das wiederaufladbar ist. Und wir kommen jetzt zu einem sehr spannenden Thema, denn das Gerät, was wir jetzt in der maßgefertigten Variante auf den Markt gebracht haben, hat natürlich eine kleine Vorgeschichte und wir haben gleich zwei sehr spannende Personen da, die uns etwas dazu erzählen können, wie wir kleinstmögliche Diskretion wiederaufladbar gemacht haben, ursprünglich in der Batterievariante, und wir sprechen hier von fast 10 Jahren Silk Instant Fit CSC, mit denen sich diese beiden Personen beschäftigen. Denn vor fast 10 Jahren hat sich Signia mit Silk ein völlig neues Konzept für diskrete Hörgeräte vorgestellt, nämlich Instant Fit CICs, die ohne Abformung direkt angepasst werden können und dabei Komfort, Klangqualität und Diskretion miteinander vereinen. Silk hat sich seitdem als eine der beliebtesten Lösungen für Kundinnen etabliert, die eine schnelle, unauffällige und dennoch leistungsstarke Versorgung wünschen. Doch was steckt hinter diesen 10 Jahren Entwicklung? Wie hat sich Silk weiterentwickelt? Welche audiologischen Herausforderungen müssten gelöst werden? Und was haben die Entwicklerinnen aus der Praxis gelernt? Und dazu begrüße ich zwei sehr schöne, spannende Gesprächspartnerinnen hier bei mir zu haben aus der Entwicklung, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Christina Hunger und Ilse Ramirez, beide aus dem Sound and Audiology Team. Und wenn wir sagen 10 Jahre Silk, geht es ja vor allem auch um die Entwicklung, mit der ihr euch ja tatsächlich seit 10 Jahren beschäftigt. Ne? Man muss fairerweise sagen, das Silk ist jetzt fast 10 Jahre alt, denn 2016, das haben wir auch vorab besprochen, wurde es offiziell dann gelauncht. Aber ihr beschäftigt euch jetzt schon seit einer Dekade damit. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo, danke schön.
Erzähl doch mal ganz kurz, ich würde gerne vielleicht mit dir anfangen. Wer bist du? Wie lang bist du schon bei uns? Und ja, wie hast du dich mit dem Thema, wie bist du in das Thema Hörgeräte reingekommen?
Ja. Natürlich gerne, erzähle ich dir ein bisschen was dazu. Also ich bin Christina Hunger und ich bin ausgebildete Hörgeräteakustikerin. Also habe da so ein bisschen
vom Fach
sozusagen, genau, und habe danach aber den Weg ins Studium gefunden, habe meinen Master in Oldenburg gemacht in Hörtechnik und Audiologie und bin schon während meines Studiums immer mal wieder mit der Firma in Kontakt gekommen, habe hier als Werkstudentin gearbeitet, war auch für meine Bachelorarbeit in Singapur und bin dann nach meinem Master, habe ich Glück gehabt und habe direkt eine Stelle in der Audiologie ergattern können. Toll. Und bin seitdem dann als Ingenieurin für Audiologie angestellt gewesen und habe jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren eine Teamlead-Position und leite jetzt das Products-Team bei uns im Sound- und Audiology-Bereich, halt in der R&D, genau hier in Erlangen.
Und du hast, glaube ich, im Vorgespräch erzählt, du bist jetzt tatsächlich auch schon seit 10 Jahren jetzt.
Genau, ich hatte Anfang des Jahres mein 10-jähriges.
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
Danke. Genau, und das heißt, ich habe mich auch lange mit dem Silk beschäftigt tatsächlich. Und es war sozusagen eines der ersten Geräte, an denen ich mitgearbeitet habe aus audiologischer Sicht. Also sehr, sehr spannend. Und jetzt habe ich natürlich in meiner jetzigen Rolle bin ich ja immer noch ein bisschen mit in den Produkten involviert, aber mehr auf oberem Level, auch viel mehr die Zeitschiene im Blick haben, die Planung. Und klar, man hilft mal hier und da aus, wo es halt nötig ist. Ja. Aber ansonsten natürlich auch mit dem Teammanagement beschäftigt.
Ja, natürlich, ja. Genau. Und du hast deine Kollegin mitgebracht, Ilse. Erzähl, wer bist du, wie lange bist du schon dabei und was hat dich zu den Hörgeräten geführt?
Nee, genau, so, mein Name ist Ilse Ramirez. Ich komme aus Mexiko. Ich bin Telekommunikationsingenieurin. Das habe ich in Mexiko studiert. Und ich kam vor 9 Jahren, oder ich bin vor 9 Jahren nach Deutschland gekommen, um einen Master hier in Audiosignalverarbeitung zu studieren. Und da während meines Studiums habe ich als Werkstudentin angefangen in der Firma. Ich habe ein Praktikum gemacht, meine Masterarbeit geschrieben. Und dann, das war eine Kombination zwischen Signalverarbeitung und Audiologie. Und die Audiologie hat mir sehr gut gefallen. Und genau, das ist nicht die klassische Arbeit für eine Ingenieurin, direkt in der, aber das hat mir sehr gut gefallen und zum Glück könnte ich auch bleiben. Und seit 6 Jahren, ich bin audiologische Ingenieurin und ich bin in Christinas Team in der Produktentwicklung. Ja. Und was wir machen ist, so, ich begleite Produkte in der Entwicklungsphase aus audiologischer Sicht. Das heißt, wir kümmern uns oder ich kümmere mich das Test. Ich teste selber die Geräte, ich organisiere Tests mit Kollegen oder auch mit Probanden, um sicher zu sein, dass die funktionieren gut, dass die funktionen, die klingen gut, Sprachverständlichkeit und so weiter.
Ja, gut. Sehr schön. Und ich bin ja immer sehr neugierig. Du hast gesagt, du hast als Entwicklungsingenieurin angefangen und dann bist du ja, glaube ich, in Sound- und Signalfarben, habe ich es richtig verstanden, reingekommen. Genau. Und dann in der Audiologie. Und du hast gesagt, das war so ein spannendes Feld. Frage an euch beide, für dich nämlich die Hörausbildung, die Hörakustik. Was war so dieser ursprüngliche Moment, wo ihr gesagt habt, da möchte ich reingehen? Also was war es bei dir, dass es die Audiologie, das Sound und Fitting war? Was hat dich daran gereizt?
Bei mir, während meiner Masterarbeit, ich habe angefangen Studien oder ich habe eine Studie gemacht mit meiner damals Betreuerin und da habe ich mit Probanden gearbeitet und auch mit und das war sehr schön, das hat mir sehr gut gefallen und ich finde es auch so, man kann direkt sehen ein Ergebnis von der Arbeit, ne? wenn die Probanden kommen und wenn die sehen, oh, das hilft schon, das hilft mir, um besser zu hören und besser zu verstehen, das ist wirklich, das ist sehr schön.
Toll.
Und da habe ich gesagt, das gefällt mir sehr.
Ja.
Genau.
Ja. Durch diese Frage muss bei immer mehr jeder, weil ich immer ganz neugierig bin, weil die Hörakustik ist ja schon so ein Beruf, bei dem, glaube ich, viele Menschen gar nicht wissen, dass es erst das immer gibt, weil es scheint ja irgendwie Hörgeräte zu geben, aber wer kümmert sich darum? Wie war es bei dir? Also dass du gesagt hast, du hast ja ursprünglich die Hörakustik dann ja gemacht, die Ausbildung.
Genau. Ich habe mein Abi gemacht und ich habe nebenbei an der Tankstelle gejobbt. Mhm. Ich hatte eine Freundin dort, die selber Akustikerin war oder das gelernt hat und dann für das Studium auch nach Oldenburg gegangen ist und mir davon erzählt hat. Mhm. Bin mir ein bisschen davon erzählt, was das den Job so ausmacht, dass das halt schon mit Leuten ist, dass das aber auch ein Handwerk ist, dass man auch was Handwerkliches machen kann, was man schaffen kann. Und dann bin ich mal mit ihr in den Laden, wo sie auch gelernt hat und habe mich dann da vorgestellt, habe dann da auch mal ein paar Tage einfach mal Praktikum gemacht und mir hat das total gut gefallen und habe dann auch für mich wirklich schon so gesagt gehabt, okay, ich schau mal, ob mir das ausreicht, dass ich sage, ich mache nur die Ausbildung oder ich mache halt nachher einen Meister hinterher oder aber ich gehe dann den ähnlichen Weg und gehe dann halt auch zum Studieren, weil in Deutschland, wir hatten Oldenburg und Lübeck, wo man das Ganze studieren konnte. Ja. Und in Lübeck brauchte man ja sogar die Ausbildung vorher, um überhaupt dort studieren zu können. Ja. Ja. Deswegen habe ich gesagt, der Weg ist dann offen. Und ich habe immer mehr gemerkt in der Ausbildung, ich möchte noch mehr wissen. Ich möchte noch mehr wissen, wo das herkommt und so. Ja. Und dann im Studium habe ich wiederum gemerkt, also am besten gefallen mir doch die Hörgeräte als Bereich. Und deswegen wollte ich wieder in den Bereich der Hörgeräte. Weil ich einfach den Menschen, ich sag mal, eine schönere Lebensqualität zu geben, mit dem, was wir machen, mit dem, was wir hier entwickeln und das Ganze noch besser zu machen. Ja. Das war für mich halt einfach so ein wunderbarer
Punkt. Quasi zur Quelle zu gehen, da, wo man diesen Einfluss ja auch, wo man es auch beeinflussen kann.
Genau, mir hilft es oder hat es die ganze Zeit extrem geholfen, dass ich auch Akustiker bin. Mhm. Also an so vielen Stellen eigentlich in der Entwicklung ist es wahnsinnig wertvoll gewesen.
Cool, und da kommen wir nämlich gleich zur Entwicklung. Wir haben jetzt ja das Thema Instant-Fit-Geräte und du hast es ja schon gesagt, ihr beschäftigt euch schon sehr, sehr lange jetzt damit, ne? Jetzt bald 10 Jahre mit deinem Jubiläum. Vielleicht, bevor wir auf das eigentliche Produkt gleich oder die Produkte, die wir jetzt als Lösung ja anbieten, zu sprechen kommen. Wie ist denn so generell die Geschichte der Instant-Fit-Geräte, wenn man da mal so einen kleinen Abriss macht? Ist das jetzt tatsächlich etwas, was es seit 10 Jahren gibt? Wie kam das dazu, dass wir jetzt mit Instant-Fit-Geräten auf dem Markt unterwegs sind?
Ja, also ich habe mir sagen lassen, dass natürlich die Idee des Instant-Fits gar nicht so neu war, dass natürlich jeder Hersteller sich wahrscheinlich gedacht hat, irgendwie muss ich doch vielleicht auch ein Instant-Fit-IDO machen können, um die IDO, diesen IDO-Bereich oder dieses IDO-Geschäft zu vereinfachen. Aber was gab es da für Lösungen? Also es gab zum Beispiel das Quix-Gerät, damals von Audioservice, was aber ja nicht als eine Lösung für den ganzen Tag gesehen war. Das Quix-Gerät von Audioservice, die Leute, die sich noch dran erinnern, da ging es darum, im Laden vielleicht schon mal festzustellen, die waren mit den normalen Domes, also einem Double Dome oder einem offenen Dome ins Ohr einsetzbar und man wollte gucken, passt in das Gerät, in dieses Ohr eine IDO-Technik rein? Könnte ich demjenigen ein CIC zum Beispiel anpassen? Und das war aber nicht für einen ganzen Tag Tragen eigentlich ausgelegt.
Okay.
Also es war mehr wirklich für diese Ausprobe ausgelegt, wurde mir so auch erzählt. Und dann gab es ja bei uns das Eclipse, das DeepFit CIC mit den so Schaumstoff-Domes.
Ja, ja.
Das waren also sogenannte Foam-Domes. Mhm. Das hat sich wohl aber auch nicht durchgesetzt. Mhm. Gerade diese Foam Domes, also diese Schaumstoff Domes, waren wohl nicht so gut akzeptiert worden. Und dann kam irgendwann die Idee bei uns halt nochmal auf, ja, wir können ja nochmal schauen, ob wir nochmal, ich sag mal, ein neues Design, nochmal das Schalendesign überarbeiten, neue Funktionen mit reinnehmen und nochmal ein anderes Anpassstück sozusagen, nochmal einen anderen Sleeve nehmen,
ja,
um den Komfort einfach noch zu verbessern und weg von den normalen Domes zu gehen. Mhm. Und in dieser Kombination, ja, haben wir halt dann überlegt, was kann man machen? Mhm. Und so kam es dann irgendwie dazu.
Ja. Wie sind da die Bereiche jetzt bei euch beiden aufgeteilt? Kümmert ihr euch beide um den gleichen Bereich beim Instant Fit oder hat jetzt einer, jeder von euch, gut, du jetzt als Teamlead ja eher die andere administrative Position, aber wenn wir ins Operative nochmal zurückgehen, gibt es da so bestimmte Bereiche, wo ihr sagt, da habe ich jetzt eher den Hut für auf?
Also bei uns war es tatsächlich so, ich habe mich erst um die, also ich war vor allem im ersten und im zweiten noch stark involviert, bin dann zwischendrin auch in Elternzeit gewesen, dementsprechend war ich dann zwischendrin nicht mehr so involviert.
Ja, ja.
Du bist dann eher das fürs dritte und vierte.
Genau, ja.
Dritte und vierte Silk.
Also Silk, genau. Wir haben das Silk TX, dann haben wir das NX
und das XX und EX.
Genau. EX das letzte, genau.
Und normalerweise, Christina, bevor ihre Elternzeit, sich hat sich vor allem um IDEOS gekümmert. Und danach kam ich als Vertretung von ihrer Elternzeit.
Ja.
Und dann habe ich mich meistens vor allem mit IDEOS gearbeitet. Jetzt in der letzten Zeit arbeite ich auch ein bisschen mehr mit Rigs. So, jetzt mache ich beide. Aber ich glaube, wir beide haben ein bisschen mehr Erfahrung, vor allem mit IDEOS.
Genau.
Und das heißt Instant Fits oder auch Customs.
Genau.
Ja.
Und dann ist es aber so, dass wir nicht, ich sag mal, nur einen bestimmten Bereich davon übernehmen, sondern wir sitzen wirklich von Anfang an vom ersten Kickoff-Meeting mit in der Produktentwicklung, mit allen Leuten, die sich um die Hardware kümmern und schauen uns an, was wird da drinnen verbaut. Dann aber bis wirklich zum Ende, bis zum Hardware DR3 sozusagen, zu den letzten Milestones von unserer Seite aus.
Ja.
Genau.
Und dann kommt am Ende auch, wenn wir Feedback von Mark kriegen, oder so, wir sollen da was entschieden oder das kriegen wir auch und da arbeiten wir weiter.
Genau. Das heißt also, es ist nicht eine Aufteilung, sondern wirklich derjenige, der dann für das Produkt zuständig ist, der kümmert sich dann auch um alles, was von der Audiologie-Seite anfällt. Und wenn nötig, holen wir natürlich unsere Kollegen ins Boot aus den anderen Abteilungen oder die Feature-Optimierer für bestimmte Sachen.
Ja.
Genau.
Wenn wir dann mal zurückspulen, jetzt hast du es gerade so schön erzählt, es ging mit diesem Kick-Off los. Wie geht denn das? Wo startet man? Also es gibt ja anscheinend diese Idee, man möchte eine diskrete Lösung haben. Jetzt trommelt man wahrscheinlich Teams zusammen. Und wie geht das dann vonstatten, dass man am Ende auch auf diese Lösung kommt? Also wer sitzt da alles dabei und welche Idee hatte man, wenn wir jetzt mal ganz konkret das Silk jetzt nehmen für Signia, Silk PX, soweit ihr in den Prozess involviert seid oder eben darüber erzählen könnt, wie es war. Wie ging das da los? Wo fängt man an?
Okay, da sind schon sehr viele Leute involviert, also ganz viele, also es sind schon größere Meetings. Wir haben unter anderem sehr viel Kontakt, also ich nehme jetzt mal nur die Leute, mit denen wir sehr viel im Kontakt sind, sind vor allem am Anfang der Entwicklung mit den Leuten von Mechanical Design. Die, also klar, es wird vorher über die Bauteile gesprochen, es wird geguckt, es werden eventuell auch Bauteile vermessen, geguckt, wie sind die akustisch, können wir die gut verwenden? Ja, sind die sozusagen gut geeignet für das Produkt? Sind die auch von der Größe passend zum Beispiel? Dann wird das Ganze modelliert natürlich irgendwann. Und das machen die Mechanical Designer. Und mit denen sind wir stark im Kontakt, gerade wenn es um die Passform geht. Mit denen beraten wir uns sehr viel. Es wird immer wieder, gibt neue Iterationen. Und später sind wir dann aber auch natürlich mit den anderen Abteilungen mehr in Verbindung. Lass es Wireless-Kollegen sein, die Elektroakustik, nur als Beispiel jetzt mal. Mit denen wir dann natürlich auch auf die ganzen Kurven schauen, was die akustischen Parameter angeht.
Ja, ja. Wie viele Modelle, wir hatten es vorhin vom Jürgen Diestler gehört, der Product Manager für die Customs. Wie viele, also Iteration muss man vielleicht ganz kurz erklären, also man entwickelt immer so Stück für Stück, man baut erstmal und guckt, wie funktioniert es und was muss man verbessern, dann geht es wieder weiter, so versteht man ja Iteration so quasi Stück für Stück. wie viele, kann man das vielleicht sagen, Modelle gab es am Anfang auf dem Reißbrett, wo man gesagt hat, okay, ganz grob, dass man so ein Gefühl mal dafür bekommt, damit die Zuschauenden mal so ein Gefühl dafür bekommen, das ist ja wahrscheinlich nicht so die sofort die Lösung, die man ja hat, sondern wie ja. viele.
So, ich denke, so ich war nicht bei SilkBX, ich weiß, dass es viele, viele bei dem ersten Instant Fit, so das war bei Silk. Mhm. Ich habe gehört, oder, es gab viele, oder das erste Design, intern Design, mhm. es war nicht so komfortabel. Mhm. Und danach, wir kriegen normalerweise dieses Design, die Kollegen von Mechanik Design drucken das zum Beispiel, wir nennen es ein Dummy, so es ist ein mhm. Plastikteil nur, so es ist kein Gerät, es mhm. ist nur aus Plastik. Und da können wir schon ein Sleep einsetzen und bei den Probanden, internen Probanden testen.
Ja.
Und dann wir recherchieren, wie komfortabel das ist. Und mit diesem Feedback geben wir an den Kollegen von Mechanical Design und dann machen sie ein neues Entwurf. Mhm. Und so, das ist eine Iteration und dann geht es weiter. Mhm. Aber ich denke, normalerweise bei einem Projekt vielleicht 7, 8 Iterationen mindestens. Aber
also das ist eher so das, was wir jetzt so haben. Ja, genau. Und das allererste waren doch deutlich mehr. Ja, okay. Deshalb kann ich wirklich nicht mehr zählen. Also wir haben ein paar Samples. Also
ich wollte gerade sagen, ihr habt ja was mitgebracht. Vielleicht kann man das mal in die Kamera halten.
Genau, also tatsächlich haben wir hier einfach mal, ich weiß nicht.
Genau, ihr seht das gleich hier auf dem Bildschirm. Ihr braucht nur auf dem Bildschirm gucken. Mhm. Und jetzt gehen wir mal in die Kamera 3. Genau, die zoomt jetzt mal rein. Und du kannst für dich einfach nur in den Bildschirm gucken, damit genau. du siehst, was die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen.
Genau, wir haben hier oben einfach nur mal so ein paar Dummies mitgebracht. Ich kann es vielleicht sogar auch einfach mal rausnehmen. Mhm. Das ist jetzt eins, was ein bisschen durchsichtig ist. Das ist ein anderes Material. Das ist einfach, da war damals der Ballspout, sozusagen das Ansatzstück, wo dann der Clicksleeve draufgesetzt worden ist, auch extra eingeklebt worden, damit wir das natürlich dementsprechend auch nutzen konnten, mhm. dass wir unsere Domes auch wirklich draufsetzen konnten, ohne ja. dass die im Ohr blieben bei den internen.
Ja, das ist auch wichtig,
das
ja.
ist wichtig bei den internen Tests, dass das nicht passiert. Hier haben wir jetzt ein neueres Modell davon, wo wir jetzt zum Beispiel das andere Ansatzstück haben, was wir jetzt mit unseren jetzigen ja, Sleeves einfach nutzen. Mhm. Genau, wo die dann drauf bleiben.
Ja.
Und wo wir dann einfach ja, verschiedenste Versionen drucken. Genau das andere, was wir hier mitgebracht haben, sind die verschiedenen Versionen von den Geräten. Wir haben hier das Quicks-Gerät, das es damals gab bei Audio Service, was auch mit dem gleichen Ansatzstück alt war wie bei unseren Domes. Dann haben wir die verschiedenen anderen. Wir haben PX, NX, X und EX. Mhm. Einfach nur mal hier als Vergleich mitgebracht. Und ja. wir haben auch noch ein bisschen was von den Sleeves dabei, falls ja. wir da nachher nochmal auf das Thema
ja,
genauer
da kommen wir gleich nochmal gerne genau. zu. Genau. Ich glaube, wir haben es auch nochmal auf dem Bildschirm groß. Vielleicht kann man das nochmal sehen. Also so die Ursprünge. Ne? Hier sieht man das nochmal in so einer Nahaufnahme jetzt immer so als festes Bild. Also es war eben eines der ersten, oder es war, das korrigiert mich, das erste Instant Fit CSC. Wobei, muss ich kurz gucken, war das schon die, das ist doch schon die X-Technik. Das war noch die PX.
Nee, du hast hier vorne noch nicht. Mhm. Guck mal, da ist der Ansatz
ja.
tatsächlich ein bisschen anders hier in dem Bereich.
Ja,
das siehst
ja.
du da, das haben wir da noch nicht.
Ja.
Da ist das, sieht das noch so aus wie hier.
Ah, tatsächlich, ja.
Und dementsprechend müsste das noch das PX sein.
Ja,
außerdem
doch,
die Farbe der Sleeves ist weiß.
Ja.
Und die haben wir ja dann nachher verändert.
Jetzt wird die durcheinander bringen, genau. Muss ich wiederum beißen.
Wurden ja dann nachher noch angepasst, weil ja. wir noch was zugefügt haben. Und da sind wir dann auf die graue Farbe gegangen.
Und da wollen wir gleich noch, da habe ich noch ein, zwei Fragen natürlich zu. Und wenn wir nochmal auf die Präsentation gehen, genau, und so sieht das eben heute aus, ne? Also in der Wiederaufnahme und die Iteration jetzt durch, die Generation der Geräte jetzt durch und jetzt endlich dann auch mit Akku, so haben wir es dann ja vor 2 Jahren vorgestellt. Und da kommen wir jetzt eben dem Ziel, sind wir damit komplett nahe gekommen, eben Diskretion und vor allem einfache Handhabung zu vereinen. Da wären wir nämlich, glaube ich, auch bei meiner nächsten Frage. Was ja eben sehr spannend ist, und ihr habt das gerade eben schon ausführlich schon drüber erzählt. Wenn man jetzt sagt, Diskretion ist ja das eine Ziel, man hat viele Ideen, beziehungsweise viele Muster schon, man verwirft auch vieles wieder, bis man dann irgendwann das Projekt hat. Was ist denn das Schwierigste gewesen? Also ich habe jetzt für mich rausgehört, so ein bisschen mitgenommen, Diskretion ist das eine, man möchte eine möglichst diskrete Lösung haben, sie soll aber Instant Fit sein. Vielleicht zu der Bedeutung, was heißt denn Instant Fit? Geht es da mehr darum, es soll möglichst für viele Menschen passen? Ist es hauptsächlich, es soll komfortabel sein oder sagt man, es ist so klein wie möglich? Also wo ist die größte Herausforderung, dieses Ziel zu erreichen, um Instant Fit zu sein?
Also ich glaube, das ist eine Kombination aus allem. Also zum einen der Komfort, der uns wahnsinnig wichtig war, also gerade speziell auch aus audiologischer Sicht. Mhm. Also wenn ich das Gerät nicht in das Ohr bringe, bringt es mir auch nichts, dass es nachher gut klingt, mhm. wenn es nicht im Ohr sitzt mhm. und einfach ja. unkomfortabel ist.
Ja.
Das heißt, der erste große Punkt ist natürlich, dass es komfortabel im Ohr ist, dass es vielen Leuten ins Ohr passt, wirklich mhm. auch. Das mhm. ist ein sehr wichtiger Punkt, denke mhm. ich. Und natürlich auch, dass es nicht so sichtbar ist und dass es einfach sehr klein drin sitzt. Mhm. Also das sind schon so die wichtigsten. Und natürlich muss es eine bestimmte audiologische Leistung nachher bringen.
Ja.
Aber das ist jetzt speziell für das Instant
ja.
jetzt nicht der wichtigste ja. Punkt.
Ja, aber ich möchte hinzufügen, da bei dem Instant Fit, so ich denke, der Name sagt auch ein bisschen, no? Es sollte schnell für die Akustik ja. sein, das anzupassen. Dann ja. so Sie können das direkt, so es ist ein Im-Ohr-Geräte, die direkt schon im Lager oder im Geschäft haben können mhm. und anpassen, nur die Slips einsetzen und ich denke, Gel anpassen. Das, ja.
Genau, ein großer Vorteil gegenüber den IDO-Geräten,
genau.
mhm. die halt einfach, ne, jeder Akustiker kennt es, man muss erst einen Abdruck nehmen, es muss mhm. bestellt werden, es muss individuell gefertigt werden mhm. und bis das dann ankommt und man möchte, wie Ilse schon sagte, ja die Leute immer direkt am liebsten mit einem Gerät versorgen, aus dem rausschicken können. Und das Schöne bei den Sachen ist natürlich auch, wir können mit den Domes ja auch verschiedenste Größen abdecken direkt, verschiedene Belüftungen abdecken.
Ja.
Man kann wirklich ziemlich schnell auf den Hörverlust mhm. und auch auf das Ohr des Kunden reagieren und einfach was anbieten.
Ja.
Genau.
Ja. Ein Koch soll natürlich nicht immer so seine Geheimzutat verraten, aber vielleicht, wenn wir mal trotzdem mal beleuchten, was war denn am Ende das zündende Element bei diesen verschiedenen Mustern, wo man gesagt hat, wenn wir es so machen, dann wird es funktionieren. Gab es da so ein Element?
Du hast ein zündendes Element. Ach, ich weiß nicht, wir haben ohne Ende AB-Vergleiche gemacht mhm. und haben tatsächlich uns weiter und weiter und weiter gearbeitet, mhm. bis wir einfach von der Passform so waren, also mhm. jetzt speziell passformmäßig mhm. gesehen, bis wir da waren, dass wir wirklich gesagt haben, also hier haben wirklich fast alle Probanden gesagt, das sitzt gut, das mhm. ist komfortabel. Es rutscht nicht aus dem Ohr, auch ein ja. ganz wichtiger Punkt.
Ja, ja.
Wir haben tatsächlich, das ist immer so ein Ding, was ich gemacht habe, habe ich eingeführt bei uns, dass wir für die Tragetests Süßigkeiten verteilen. Weil
Ach, ja.
tatsächlich, ich möchte, dass die Leute kauen.
Ja.
Und das war ja. auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich, dass
ja.
wenn ich kaue, dass das Gerät nicht aus dem Ohr rutscht.
Ja.
Absolut. Wird ja. oft, glaube ich, vernachlässigt, dass auch das natürlich bei so Tragetests halt wichtig ist. Und
ja.
das haben wir seitdem eigentlich immer gemacht, dass wir dann auch gucken, wenn wir die Leute, außerdem machen die Leute dann lieber mit.
Also auch, dass sie die im Ohr Geräte sollten auch im Ohr bleiben, wenn alle Geräte können, wenn wir Aktivität machen. No?
Mhm. Und
manchmal hören wir auch unsere internen Probanden, die ein bisschen springen, um zu testen oder Aktivitäten machen,
genau.
zu testen, dass die Geräte im Ohr bleiben.
Super spannender Einblick, weil ich glaube, das ist ja so stellt man die Alltagstauglichkeit ja auch sicher. Ne?
Genau.
Nicht nur, es muss einfach im Ohr sitzen, sondern es muss ja dem Alltag gegenüber
genau. ja.
Auch eben robust und gut im Ohr sitzen, ja, wäre sehr genau. wichtiger Punkt, guter Punkt, ja. Welchen Einfluss hat denn der Dome oder der Sleeve gehabt? Wir erinnern uns, wir hatten ja früher diese Runddomes, die gibt es ja auch heute noch in mhm. der Earware 3.0. Und mit Einführung von Silk, korrigiert mich gerne, wurden ja eben auch diese neuen Sleeves ja vorgestellt. War das so ein Element, dass das so, also war das wichtig, dass man darauf ging oder hätte man es auch mit dem Rund machen können?
Ich denke, das war schon sehr wichtig tatsächlich.
Mhm.
Das Quicks für dieses Austesten
ja, hatte, stimmt, zum, hast Beispiel, schon berichtet,
hatte
ja.
zum Beispiel mhm. nur diese runden Domes.
Mhm.
Und mein Eindruck damals war, und es ist klar, man kann sie ja draufsetzen und alles, aber mein Eindruck ist, dass es mit den Sleeves einfach komfortabler sitzt. Also ich persönlich hatte immer das Gefühl, wenn ich sie mit den anderen Domes drauf hatte, dann hat es eher bei mir angefangen zu kitzeln, als mhm, wenn ich das mit den Sleeves hatte, weil die Sleeves ja viel mehr Berührungsfläche auch im Gehörgang haben.
Ja, ja.
Also mir persönlich haben die einfach auch viel, viel besser gefallen. Ich fand sie angenehmer zu tragen. Ich finde, sie sitzen dadurch auch sicherer im Ohr.
Mhm.
Also gerade, wenn man sie jetzt mit einem offenen Dome vergleichen würde zum Beispiel.
Ja,
was, ne?
ja, ja.
Also jetzt mal,
ja.
genau. Also der Tulip wird natürlich, glaube ich, auch mhm. noch so.
Für die Akustiker, die Tulpe.
Die genau. Tulpe, Entschuldigung.
Alles gut.
wird natürlich auch schon auch draufgesetzt. Mhm. Ne? Ist ja auch noch eine Möglichkeit. Aber ich denke, es ist schon schon ein großer ausschlaggebender Punkt gewesen, dass das Gerät erfolgreich geworden ist, dass wir diese Sleeves hatten.
Ja.
Wir haben allerdings ja gemerkt, dass wir mit den ersten Größen, die wir rausgebracht haben, dass wir da noch ein bisschen nachliefern mussten, weil wir hatten ganz am Anfang S, M und L als Größen und haben dann ja nachher die XS noch mit dazu gebracht.
Stimmt, richtig. Ich erinnere mich. Ja, genau. Und auf einmal hat es auch bei mir gepasst, so wie kann ich zumindest von mir sprechen.
Genau.
Stimmt, ja. Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt gerade kennengelernt, es ist, viele Köpfe kommen zusammen, überlegen, wie kriegt man Diskretion, Komfort, eine breite Masse an Menschen auch damit abgedeckt, um diesen Wunsch nach, ich kann im ersten Termin ein Hörerlebnis auf kleinstem Bauraum mitgeben, damit der Kunde es eben auch nicht sieht. Das heißt, diesem Wunsch nach Diskretion und wirklich seiner unsichtbaren Lösung ja auch nachkommen. Jetzt würden wir natürlich mal dazu kommen, ihr seid ja eben auch in dem Bereich Sound and Audiology ja tätig. Wie stellt man denn bei so einer kleinen Bauform auch sicher, dass das Gerät performt? Nennen wir es mal so.
Ja, so ich denke, es ist auch erstmal viel Arbeit zwischen verschiedenen Abteilungen. So Christina hat schon erwähnt, wir arbeiten viel mit Mechanical Design, aber wir arbeiten auch mit anderen Kollegen, zum Beispiel mit den Kollegen von Signalverarbeitung. Testen wir in diesem Fall das binaurale One-Mic Richtmikrofon.
Ja.
Testen wir in eine laute Umgebung, um zu schauen, ob wir ein besseres Sprachverständnis haben. Oder mit den Kollegen von Wireless testen wir diese E2E Wireless, haben das gut funktioniert. Wir haben auch Kollegen von Elektroakustics, da testen wir, dass die Geräte den richtigen Pegel bringen. Ja? Genau. Und zum Beispiel auch die technischen Messungen, FOG, OSPL 90 und so weiter. Genau. Das ist erstmal, was wir machen intern.
Aber genau. Wir gucken uns sozusagen auch dann auf der Parameterebene halt alles an, dass auch wirklich die Parameter alle richtig gesetzt sind, damit die Funktionen alle funktionieren, wie sie sollen, überprüfen das natürlich auch durch Reinhören. Also viel, dass wir auch als Expert-Listeners, also als Expertenhörer wirklich mit unseren, ich sag mal, Kollegen auch, die ein sehr gutes Gehör haben, auch nochmal reinhören und schauen, funktioniert das so, wie wir uns das vorstellen? Müssen wir eventuell nochmal nacharbeiten? Dann können wir auf Parameterebene wirklich auch nochmal Sachen verstellen. Wenn das Ganze dann soweit ist, testen wir es nachher dann auch noch im Zusammenhang mit der Software. Die läuft ja ganz am Anfang auch noch nicht. Ne? Also die kommt ja erst mit der Zeit, wird ja auch, also die ist ja noch nicht vorher verfügbar und das muss auch getestet werden, dass das alles zusammen funktioniert. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir, ich sag mal, relativ sicher sind, was wir haben und die Geräte einen bestimmten Stand erreicht haben, können wir auch natürlich nach Sicherstellung, dass sie auch sicher sind und auch das Fitting vernünftig funktioniert, dann mit externen Probanden arbeiten. Das heißt, wir haben eine Probandendatenbank hier in Erlangen, die wir nutzen, wo wir die Leute anrufen oder schreiben und fragen, ob sie reinkommen für Tests mit bei uns. Und dann machen wir bei uns in den Laboren Tests, wie zum Beispiel Sprachverständlichkeitsmessungen im Störgeräusch. Wir schicken die Leute aber auch raus mit den Geräten nach Hause. Sie dürfen sie zu Hause in der Alltagssituation testen. Oder wir gehen auch mit ihnen raus, gehen in bestimmte Situationen, fahren, laufen durch den Park hier oder fahren auch mal in die Stadt und testen bestimmte Sachen.
Ja, spannend.
Genau.
Spannend, ja, ne, damit man es wirklich auch in der Realität ja auch mitbekommt, wie es eben angenommen wird.
Genau, und dann müssen wir natürlich auch von unserer Seite, wir haben, das sind dann ja richtige Studien, die wir dann hier intern machen und die werten wir dann dementsprechend auch aus und gucken dann, ob das alles auch so passt, wie wir das gerne hätten. Sonst müssen wir halt natürlich was neu machen.
Ja.
Dann muss man halt nochmal machen.
Du hast gerade, Ilse, das binaurale One-Mic-Richtmikrofon erwähnt. Ich habe es jetzt gerade mal hier rangeworfen. Ich glaube, wir können uns das nochmal ganz kurz angucken in dieser Grafik. Also erklär vielleicht nochmal ganz kurz, wo kommt das binaurale One-Mic-Richtmikrofon eigentlich her? Aus welcher Abteilung? Hattet ihr da auch mit Einfluss drauf, wie es funktioniert? Also kurz gesagt, ein Richtmikrofon bei einem Ein-Mikrofon im Ohrgerät ist ja eigentlich technisch nicht möglich ohne weiteres, weil der Vorteil ist immer, wir nutzen den Pinna-Effekt. Wenn wir ja aber zwei Geräte haben und die E2E-Antenne ist ja ein wichtiger Bestandteil dafür, um dieses Netzwerk an Mikrofonen ja zu erzeugen.
Genau.
erzähl gerne was über das binaurale One-Mikrofon. Wie, was also, ist das für eine Technik?
Hier kommt. Ja. Na, soll ich oder?
Ja, wenn
möglich. Also ich kann mal anfangen, du machst dann weiter. Genau. Also viel kommt da auch aus der Signalverarbeitung tatsächlich. Aber auch, wir haben das Sound- und Fitting-Team bei uns gehabt. Also wir haben jetzt ein bisschen umstrukturiert die letzte Zeit, aber auch da wurde dort viel zu getestet und gemacht. Also wir haben halt den Benefit, dass wir diese Übertragung haben zwischen beiden Geräten durch E2E und wir dadurch beide Mikrofonsignale halt nutzen können und dadurch eine Richtwirkung halt erzeugen können.
Das ist, wie gesagt, sehr beeindruckend. Man sieht das hier auch nochmal. Ne? Also im Endeffekt ist es so die Verrechnung von Laufzeiten über beide Seiten, aber eben zur Seite gerichtet, dass es sich dämpft seitlich. Und ich glaube, wir sehen das hier in der Grafik gerade ganz schön, dass wir eben aber in die Front diesen Richtkegel ja erzeugen können. Und das erlaubt es eben ja Menschen nochmal. Das wäre jetzt meine Frage. Kriegt ihr das auch über die Probanden dann auch so wiedergespiegelt, dass die Technik auch wirklich so...
Naja, man kann es ja schon, also es gab ja jetzt ein White Paper zum INSIO tatsächlich auch in dem Fall, zum binauralen One-Mic und 2.0. Und da wurde ja gezeigt tatsächlich in den Messungen, dass es, glaube ich, bis zu 7 dB Verbesserungen, Sprachverbesserungen in dieser Situation gegeben hat. Ja. Und somit konnte man also eigentlich auch durch diese Probandenmessungen, also durch Probandentests kann man das dann halt auch sehen, wenn man das gegeneinander testet.
Ja. Und das ist wirklich eine sehr starke Funktion, die von vielen Hörakustikern und Hörakustikern eben auch ab der Leistungsteste 3, so kann man es ja sagen, gerne nochmal so diesen kleinen Switch gibt, wenn man dem Kunden sagen möchte, hier, um nochmal eine Leichtigkeit zu bekommen in komplexen Situationen, entscheide ich doch dafür, weil dann hat man eben diese Funktion noch mit an Bord, ja. Sehr schön, wir haben einen Abriss der Geräte bekommen, was die Bauform anging. Wir haben mal ganz kurz über Funktionen gesprochen. Vielleicht, wenn ihr mal so einen kleinen Abriss jetzt nochmal gebt, wie hat sich denn jetzt konkret das Silk über die Jahre verändert, sowohl technologisch wie auch audiologisch? Also wo wurden Veränderungen vorgenommen, um das Gerät tatsächlich nochmal zu verbessern? Sleeves hast du gerade schon genannt, aber wiederholt das auch gerne nochmal.
Genau, bitte. Ich kann einfach nochmal anfangen. Also wir haben ja mit dem Silk PX angefangen. Mit
2016.
2016, genau. Mit den Click Sleeves. Das heißt, mit diesem Click-Adapter drin, das waren diese weißen Sleeves, die wir hatten. Dann sind wir mit dem NX gekommen. Das heißt, wir haben die neue Plattform in dieses Gerät reinbekommen, haben das Gerät noch verkleinert. Das sieht im Ansatzbereich, ich könnte es auch nochmal zeigen.
Gerne nochmal über die Kamera, gerne. Probieren
wir es. Bisschen anders aus. Ich kann es auch einfach sonst nochmal rausholen.
Wir zoomen gerade mal rein.
Kann das auch im Vergleich vielleicht raushalten, hochhalten?
Probieren wir es mal, ja.
Sieht man das?
Wir probieren es zumindest, ja.
Genau. Wir haben das ganz durchgehend rote, ist halt das PX gewesen. Und man sieht hier, in dem Bereich hat sich das Gerät verändert. Ja, man sieht es nicht. Muss ich es vielleicht vor schwarz vorhalten oder sowas? Sieht das?
Ja, ich glaube, da sieht man es gut. Da sieht man es gut. Wenn unsere Regie, gerade die Kamera, ne, man muss ja noch ein bisschen auf Jagd gehen hier.
Genau, also das eine.
Noch ein bisschen weiter rechts rüber, hätte ich jetzt gesagt.
Krass.
Ja, genau, da sind wir doch.
Also man sieht halt die Ansatzstücke vorne, der vordere Bereich, der hat sich verändert. Da sind wir schmaler geworden. Das hat sich dann auch von der Bauart verändert. Das ist Design, also die Schale auch anders gefertigt wurde. Und wir sind im Ganzen noch ungefähr, ich sag mal, es wird gesagt, 20% oder kleiner geworden in dem Zuge. Genau. Ich kann das nächste rausholen, dann können wir die Kamera so lassen. jetzt ist die Kamera wieder weg.
Kamera kommt wieder.
Ja.
Ja.
Ging es weiter mit dem, also nach dem NX kam das X.
Genau, das kam der Silk X. Mit dem Silk X haben wir die zweite Version oder die zweite von dem binauralen One-Mic Richtmikrofon. Da haben wir noch besser gemacht oder versuchten wir noch besser, das Sprachverstehen zu machen in geräuschvoller Situationen.
Ja.
Genau. Und letztes Jahr kam der Silk I Charge and Go IX und da haben wir noch einen Schritt gemacht, um ein wieder aufladbares Gerät zu haben.
Ja.
Ich denke, das war auch etwas, also das war ein Wunsch auf dem Markt. Und
genau, links sehen wir noch das Batteriegerät. Auf der rechten Seite, jetzt in Christinas Hand, sehen wir das die Akkuvariante, die wiederaufladbare Variante.
Genau, so mit der Akkuvariante, das ist auch praktischer für die Nutzer. Die brauchen keine Batterien mehr. Und diese sehr kleinen Batterien, das war auch schwierig, habe ich vielleicht zu tauschen für die Nutzer. Mhm. Und jetzt ist es einfacher geworden mit dieser tragbaren Ladestation.
Mhm. Genau, mit der zweiten Variante, das habe ich eben vergessen zu sagen, haben wir tatsächlich ja dann die neuen Sleeves mit dazu gebracht. Mhm. Das heißt, ja, die Sleeves, wo der XS-Sleeve dabei war, den hatten wir dann noch ergänzt. Und später jetzt mit dem Rechargeable-Gerät, also mit dem wiederaufladbaren Gerät, haben wir die ganz neuen Sleeves, die 3.0, die Earwear, mit reingebracht, wo wir dann auch nochmal unter anderem auch das Venting, also die Belüftung für den ganz kleinen, für den XS-Sleeve verändert haben. Genau, um den noch ein bisschen mehr anzupassen an die anderen Größen.
Stark. Genau. Ja, und ich kann zumindest aus dem Sales-Bereich berichten, wir jetzt aus audiologischem Training kriegen das ja mit. Also das ist diese Arbeit, die dahinter steckt, wo ihr auch maßgeblich mit Einfluss eben drauf hattet, kommt wahnsinnig gut im Markt an. Das Silk ist eines der erfolgreichsten Geräte, glaube ich, seit Launch, seit es Instant-Fit-Geräte gibt, eigentlich so das Instant-Fit-Gerät, so zumindest ich mich jetzt zurückerinnere, dass es auch wirklich als einziges so geschafft hat. Natürlich gibt es, wenn wir jetzt mal aus dem Medizinproduktebereich weggehen, auch diese Hörverstärker, aber auch hier, das sind Formen teilweise und ihr habt so schön gesagt, man braucht aber doch diesen Nachweis von einer breiten Masse an Menschen, dass es eben komfortabel ist, es funktioniert im Alltag und eben auch den audiologischen Ansprüchen natürlich auch gerecht wird, ja. Mhm. Vielleicht mal dann konkret auf den Punkt gebracht, vielleicht kriegt ihr das ja auch aus den Märkten mit, welche Zielgruppen oder wen adressiert man damit vor allem am meisten? Kriegt ihr da irgendwelche Rückmeldungen zu?
Ja, so wir glauben, es gibt keine bestimmte Zielgruppe. So wir denken, so diese Geräte, die Instant Fits, sind für alle. So es ist ein Produkt, das wirklich alle profitieren können, davon profitieren können.
Genau, also wir denken, junge Menschen, Neukunden, aber auch erfahrene Hörgeräteträger. Ja, also es ist wirklich ein ganz breites Spektrum, denke ich. Ja. Und ich denke, es ist wichtig, dass die Leute vielleicht ein IDO haben möchten oder es ein möglichst unsichtbares oder wenig sichtbares Gerät und aber trotzdem eine gute audiologische Leistung. Und das können wir ihnen hier halt bieten.
Stark. Ja, und wie gesagt, das merken wir auch an den begeisterten Rückmeldungen von den Hörakustikern und Hörakustikern, dass das tatsächlich auch für sehr, sehr, sehr viele Menschen funktioniert. Ich schaue auf die Zeit. Time flies. Wir kommen tatsächlich auch schon langsam zum Ende des Interviews. Vielleicht noch eine letzte Frage an euch. Was habt ihr persönlich, je nachdem, wie lange ihr schon jetzt für das Silk dabei seid, aber was habt ihr für euch persönlich so aus diesen fast 10 Jahren Produktentwicklung gelernt? Was habt ihr mitgenommen?
Für mich persönlich, so ich war involviert in den letzten zwei Projekten und für mich persönlich, ich finde sehr, sehr wichtig das Feedback aus dem Markt. Generell, wir haben für alle Projekte, schauen wir, was sind die Rückmeldungen aus dem Markt und was können wir verbessern für das nächste Produkt. Aber in diesem Fall für ein Instant Feed, ich finde noch wichtiger, weil wir ein Produkt für alle entwickeln. So, es ist eine Solution, eine Lösung, die alle benutzen können oder die so viele Personen wie möglich. Und deswegen denke ich, es ist sehr, sehr wichtig zu hören auf das Feedback vom Markt und zu schauen, wie können wir noch das oder das verbessern, um mehr Leute zu erreichen und damit mehr Leute zufrieden sind. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
Also ich persönlich muss sagen, dadurch, dass ich ja auch bei den ersten Sachen dabei war und immer mal wieder, mich hat erstaunt, dass selbst wenn wir winzig kleine Sachen ändern an der Schale, dass es eine wahnsinnige Auswirkung auf den Tragekomfort haben kann. Das heißt, manchmal verändert man Sachen nur im Millimeterbereich und man hat trotzdem eine Auswirkung oder auch Winkel, die leicht verändert werden, wo man sagt, das ist extrem, was das ausmachen kann und dass es super wichtig ist, einfach an den Stellen immer und immer wieder auch nochmal zu testen und zu gucken, passt es wirklich den Leuten gut ins Ohr und ist der Tragekomfort genug und ist der gut genug. Ja. Und auch, dass man nicht nur eine bestimmte Art von Ohr in Betracht zieht, dass man, ich sag mal, verschiedene Nationalitäten mit reinnimmt, dass man aber auch die verschiedenen Größen mit reinnimmt. Ich habe ja vorhin das schon mal gesagt, also nicht nur die kleinen Ohren sind wichtig, wo ich vielleicht Druckstellen sehe, sondern auch die großen Ohren, wo es dann eventuell zu locker sitzt.
Ja,
dass es natürlich halt eventuell auch ja zu locker ist, rausrutscht, gerade beim Kauen oder so. Und dass man, wie gesagt, alles tatsächlich echt danach nochmal testen muss, auch wenn man noch so kleine Veränderungen macht. Das hat mich tatsächlich auch, also ist mir immer sehr wichtig jetzt und ich glaube, das ist auch immer noch das, was wir in dieser Entwicklung jetzt immer wieder machen, dass wir da einen ganz, ganz großen Fokus tatsächlich drauf setzen.
Super. Vielen, vielen Dank euch beiden für das Gespräch, für diesen Einblick,
gerne,
fast 10 Jahre oder 10 Jahre Instant Fit, so wie ihr euch eben damit beschäftigt, um damit nach einer Lösung zu entwickeln, die eben für eine breite Masse an Menschen passt, immer wieder mit kleinen Anpassungen, damit es auch für immer mehr Menschen auch funktioniert, damit man eben diesen Wunsch nach Diskretion, nach guter Hörbarkeit, nach guter Audiologie für eben viele, viele Menschen auf der Welt gerecht wird. Und von daher vielen, vielen Dank natürlich für euren Einsatz auch an der Stelle und vielen, vielen Dank für dieses Interview und dieses Gespräch, das ihr euch zur Verfügung gestellt habt. Dankeschön, dass ihr da wart.
Vielen Dank. Ja. Vielen Dank.